Ja, ich bin Caro oder auch Caroline, da muss ich jetzt zu meiner Mutter gucken, die heute da ist, zumindest wurde ich so genannt. Ihr alle kennt mich unter Caro, ihr dürft mich so nennen, wie ihr wollt, nur dass ihr nicht euch wundert, in meiner Familie heiße ich halt Caroline und hier bin ich Caro. Ich bin als Caro hier in der Gemeinde, wisst ihr, ganz viel unterwegs und unter anderem halt auch im Jugendkreis. Deshalb darf ich heute hier stehen. Den leite ich nämlich zusammen mit Ben David. Ich habe immer schon versucht, da so ein bisschen rauszukommen, aber die lassen mich nicht so ganz gehen. Und es macht mir auch sehr viel Freude. Und ich selber habe tatsächlich Theologie nie studiert, nur dass ihr es direkt wisst. Ich finde es aber total wertvoll, wenn man einfach seine Gedanken, die man halt irgendwie mal so sich gemacht hat oder wo man eine Erkenntnis gehabt hat, wenn man die einfach teilen darf. Und das möchte ich heute tatsächlich einfach mit euch tun. Ich hatte nämlich 2022 das Glück, zusammen mit Linnea, die ist auch mit mir im Jugendkreis, eine Rundreise in Israel zu machen. Und man muss mittlerweile ja leider wirklich sagen, wirkliches Glück. 2022, Corona war gerade so am Ausschleichen. Und wenn man sich die politische Lage heute anguckt, wäre diese Reise wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt so gar nicht mehr möglich gewesen. Deshalb bin ich wirklich dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, uns einfach dieses Land anzugucken. Und Rundreise bedeutet natürlich auch, dass man dann an ganz vielen verschiedenen Orten einfach Halt macht und guckt, was ist da passiert, was hat Jesus da gemacht, was haben die Jünger da gemacht, und man geht oder man reist wirklich von Ort zu Ort und immer wieder haben wir die Bibel aufgeschlagen. Wir hatten einen Pastor dabei, den Christoph, und der hat immer wieder halt geguckt, was ist da eigentlich in der Bibel passiert. Und an vielen Orten ist das oft so, man kommt da hin und dann liest man die Bibel und das hat sich halt so verändert, weil da steht halt heute eine Kirche. Ich finde das persönlich fast ein bisschen schade, weil ich dann immer mich gar nicht so in die Situation von damals hineinversetzen konnte, auch wenn ich weiß, so eine Kirche ist natürlich ein schönes Gedenken, was dahin gebaut wurde. Und mein größtes Aha-Erlebnis hatte ich tatsächlich an einem Ort, wo keine Kirche stand, was ich mal ganz schön fand. Und an diesen Ort möchte ich euch heute tatsächlich mitnehmen. Und das ist der Ort Caesarea Philippi. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, das klappt. Ich muss auf den Beamer, ne? Caesarea Philippi ist ein Ort, auf der Karte könnt ihr es so ein bisschen sehen, der liegt oberhalb des See Genezareth. Und dort entspringt unter anderem, ich glaube, eine oder mehrere Quellen, die den Jordan unter anderem speisen. Und ihr seht auch direkt auf dem Bild daneben, da ist unheimlich viel Wasser. Also das ist wirklich ein Ort, wenn man da ankommt, da sprudelt es, da ist es grün. Also wirklich ein richtig, richtig schöner Ort. Ich habe auch noch ein paar weitere Bilder mitgebracht. Genau, da seht ihr es auch. Also man kann da so einen kleinen Rundgang wandern. Und wenn man den Rundgang wandert, ist eigentlich die ganze Zeit Wasser neben einem. Und man wandert dann auch zu so einem kleinen Wasserfall, der da ist. Und es ist wirklich einfach wunderschön dort. Aber dieser Ort hat irgendwie zwei Seiten tatsächlich. Und die zweite Seite, das ist diese Seite. Da gibt es nämlich auch noch ein Felsmassiv. Und wie ihr da jetzt seht, da gibt es ein Früher- und ein Heute-Bild. Also heute sind da natürlich nur noch Ruinen. Und früher war das tatsächlich ein Ort, wo ganz viele verschiedene Religionen oder Kulte im Grunde diesen Ort genutzt haben, um da Opferungen und alles Mögliche zu machen. Man muss sich das so vorstellen, da ist halt auch eine Riesenhöhle. Ich glaube, die habe ich auf dem nächsten Bild. Genau, da ist eben diese Felseinbuchtung, diese Höhle, und da sprudelte halt auch früher das Wasser raus, und es gab dann zum Beispiel einmal, war es eine Opferungsstätte für Baal, den Gott der Kanaaniter. Da wurden dann tatsächlich Menschen geopfert, weil man geglaubt hat, das ist halt da irgendwie das Tor zur Hölle und deshalb müsste man da Menschen irgendwem opfern. Dann haben die Griechen haben auch gesagt, diese Höhle oder dieser Einlass, das ist das Tor zur Unterwelt, das ist das Tor zu Hades. Und irgendwann wurde da auch dem Gott Pan geopfert. Das ist eben eine Gestalt aus Mensch und Ziege. Und man hat geglaubt, dass eben in dieser Höhle dieser Gott Pan geboren wurde. Und dann gab es immer eine Zeit im Jahr, wo die Leute da dann hingegangen sind und unter anderem ganz merkwürdige Dinge auch mit Ziegen getan haben, die ich nicht näher erläutern möchte an dieser Stelle. Und Ziegen wurden halt auch geopfert. Die wurden dann in einen dieser Ströme hineingeschmissen im Grunde. Und wenn sie untergegangen sind, dann hat diesem Gott Pan eben das Opfer gefallen und wenn die Ziege geschwommen ist, dann eben nicht. Und ich fand das total spannend, weil an diesen Ort ist Jesus jetzt mit seinen Jüngern gegangen. Und um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, Jesus hat in seinen ersten Wirkungsjahren eben ganz viel um den See Genezareth herum ja erstmal gewirkt, Wunder getan und alles Mögliche. Und jetzt ist eben die Zeit, wo er beschließt, jetzt geht er nach Jerusalem. Und wie wir ja heute wissen, ist das im Grunde seine letzte Reise, die er sozusagen antritt. Und vorher geht er mit seinen Jüngern eben an diesen schönen, aber irgendwie auch echt merkwürdigen Ort. Und ich habe euch dazu den Bibeltext mitgebracht, den wir eben da gelesen haben an diesem Ort. Der steht, ihr könnt ihn jetzt mitlesen, in Matthäus 16, die Verse 13 bis 16. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich muss gestehen, bevor ich in Israel an diesem Ort war, habe ich natürlich diesen Text irgendwann schon mal gelesen und habe das eigentlich fast so, wie soll ich sagen, ja hingenommen. Ja, Petrus, der Fels, auf dem man die Gemeinde baut, das habe ich schon mal gehört, das war jetzt nichts Neues. Aber ich habe das irgendwie so hingenommen. Und ich muss gestehen, als ich dann diesen Ort besucht habe, hat das irgendwie für mich nochmal eine tiefere Symbolik bekommen. Und da möchte ich euch einfach mit reinnehmen. Denn für mich geht es in dem ganzen Text ganz viel um das Thema Bauen. Und ich habe mir die Frage gestellt, und das hat man vielleicht auch bei dem Einspielvideo so ein bisschen gesehen, was muss man denn eigentlich alles beachten, wenn man bauen möchte? Und wenn ihr jetzt meinen Vater fragen würdet, der macht gerade übrigens Essen und guckt wahrscheinlich nicht über Zoom zu, sonst liebe Grüße, dann hätte der tatsächlich auch eine ganze Menge und eine ganze Liste. Der geht nämlich ganz gern durch Neubaugebiete und guckt sich dann die ganzen Häuser an, die da gebaut werden. Und dann guckt er tatsächlich, wo ist die Qualität gut, wo ist vielleicht Pfusch am Bau und was haben die eigentlich für Materialien benutzt und wie haben die gebaut. Und er guckt auch gerne Schnäppchenhäuser und bewertet dann, was andere Leute meinen, mit 10.000 Euro alles an ihrem Haus super hinzukriegen. Dementsprechend, er ist da ein kleiner Experte und ich würde das Ganze gern auf drei Punkte runterbrechen. Zum ersten Punkt, ich denke, man braucht einen Bauplan. Man muss wissen, was will man eigentlich bauen. Dann muss man sich überlegen, Lage, Ort, wo will ich das Ganze eigentlich bauen? Und als drittes, Baumaterial, wie will ich eigentlich bauen und womit will ich eigentlich bauen? Und wir fangen mal mit dem Bauplan an und versuchen das jetzt mal so ein bisschen auch auf den Bibeltext zu übertragen oder ich habe mir so meine Gedanken gemacht, was will uns Gott hier eigentlich sagen? Und ich denke, Gottes Ziel mit uns Menschen ist es, Gemeinschaft zu haben. Ich meine, er hat uns erschaffen und er möchte einfach mit uns leben. Und jetzt habt ihr vielleicht auch schon mal ganz am Anfang der Bibel die Kapitel aufgeschlagen. Ich fasse es kurz zusammen. Im Grunde hat es der Mensch verbockt. Diese Gemeinschaft, die Gott eigentlich geschaffen hat, wir haben es verbockt. Wir haben einen Apfel gegessen, Bums, Sündenfall, Trennung von Gott. Das ist eigentlich der Zustand, in dem wir dann gelebt haben. Aber ich finde das so cool, Gott ist jetzt nicht sauer auf uns geworden. Er hat das nicht einfach stehen lassen, diesen Sündenfall und diese Trennung, sondern Gott will eben diese Gemeinschaft mit uns wiederherstellen. Und dazu hat er Jesus, seinen Sohn, zu uns geschickt, um eben mit uns Menschen wieder Gemeinde zu bauen. Und in dem Wort Gemeinde steckt ja Gemeinschaft eigentlich auch schon drinne. Gott will also durch Jesus wieder Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Und das soll eben auch jetzt schon in dieser Welt anfangen. Achso, das überspringen wir mal. Genau, das ist der Bauplan. Ich meine, das Bild habt ihr vielleicht schon öfters mal gesehen, aber ich fand einfach, dass es total passt. Trennung von Gott und eben das Kreuz durch Jesu haben wir wieder die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu bekommen. Das ist sein Plan. Als Punkt 2 haben wir natürlich Lageort. Wo will Gott jetzt bauen? Und an diesem Ort Caesarea Philippi, finde ich, kann man zwei sehr unterschiedliche Arten von Bauen erkennen. Ich glaube, dass Jesus sich auch diesen Ort irgendwie nicht so ganz zufällig ausgesucht hat. Denn Jesus geht mit seinen Jüngern eben an einen Ort, an den anderen Göttern und auch anderen Götzen eigentlich gedient wurde. Also einem Ort, der für mich, für Gottes Ferne steht, also auch für die Trennung von Gott. Und die Erbauer eben dieser Tempelanlagen von den anderen Göttern, die haben dort einen Tempel errichtet mit einem Zweck, ja, ihren Gott Pan zum Beispiel, zu huldigen. Das war der Zweck. Und dementsprechend haben sie diese Anlage halt auch konzipiert und auch errichtet. Und es war ein Ort, den sie gewählt haben, der hatte halt eine gewisse Mystik, aufgrund dieser Höhle, den Jordanquellen, und das passte halt zu den Opferungen. Das war halt so deren Konzept. Und ich habe mich gefragt, warum geht aber jetzt Jesus an diesen Ort mit seinen Jüngern und sagt dann auch noch zu Paulus, auf diese Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da gibt es ja auch so ein bisschen zwei Ebenen. Irgendwo ja auch die Felsen, die da auch irgendwo sind. Das hat für mich so eine doppelte Symbolik gehabt. Also warum dieser Ort? Ich finde es total cool eigentlich, weil es so paradox ist. Da werden eigentlich anderen Göttern wird da geopfert und Jesus geht mit seinen Jüngern dahin und sagt, hier fange ich jetzt auch an, meine Gemeinde zu bauen. Jesus war zuvor eben um den See Genezareth gezogen, hat dort gewirkt und gepredigt. Als nächstes will er jetzt nach Jerusalem reisen und eben dort seine menschliche Reise beenden. Es wird also wirklich Zeit, den Grundstein für etwas Neues zu legen. Also geht er an genau diesen Ort. Und Jesus' Plan war es, Gemeinde zu bauen. Wir sagen immer, Gottes Reich beginnt nicht erst im Himmel, sondern schon hier auf der Erde. Und auch wenn Jesus jetzt hier tatsächlich mal an einen konkreten Ort gegangen ist und man jetzt denken könnte, ne, dort muss ja jetzt eine Kirche stehen, habe ich ja schon gesagt, steht dort eben keine Kirche. Und ich finde das irgendwie cool, weil ich würde nicht sagen, dass Gott oder dass Jesus da nicht angefangen hat, etwas zu bauen, sondern ich würde sagen, Gott hat da erst recht angefangen, etwas zu bauen mit Petrus. Und deshalb ist meiner Meinung nach auch der Bauplatz, den Gott sich ausgewählt hat, nicht nur Caesarea Philippi, nicht nur dieser Ort. Da hat es vielleicht angefangen. Aber Gottes Plan ist eigentlich, dass die ganze Welt, die ganze Menschheit wieder zu ihm findet. Und deshalb denkt er größer, globaler, als vielleicht diese ganzen Religionen, die da vielleicht diese eine kleine Opferstätte hatten. Gott will expandieren. Er will, dass alle Menschen wieder die Möglichkeit haben, mit ihm zusammenzuleben. Aber wie baut man jetzt Gottes Gemeinde? Was braucht man da für Baumaterialien? Und ja, wie wird eigentlich gebaut? Ich denke, heute kann man eigentlich sehen, dass Bauen einer ständigen Entwicklung unterliegt. Es gibt Materialien, immer wieder neue Innovationen, wie gebaut wird, und manche Bauten heutzutage sind tatsächlich sogar so gut konstruiert oder auch von früher, dass sie heute noch Bestand haben. Ich denke da zum Beispiel an die Pyramiden oder das Kolosseum in Rom. Wurde gut gebaut, würde ich sagen, steht ja heute noch. Und es gibt auch, sag ich mal, Wolkenkratzer in Erdbebengebieten, die sind so gut konzipiert, dass sie ein ganzes Erdbeben überstehen. Und teilweise haben wir die Möglichkeit gefunden, mit Materialien wir Menschen so gut und so hoch zu bauen, dass im Grunde die Leute, die damals den Turmbau zu Babel konzipiert haben, wahrscheinlich vor Neid erblasst wären. Aber ich denke, Gott verfolgt mit seinem Bauplan, wie wir gehört haben, ein anderes Ziel. Er will eben Gemeinde bauen. Und natürlich können wir jetzt sagen, wir haben hier ja dieses schöne Gemeindehaus, wir haben Kirchen, fertig. Das sind ja Gottes Gemeinden. Aber ich glaube, ein fester Ort oder ein Gebäude ist erstmal nicht Gottes Bauplan. Und ein Ziel, Gemeinde zu bauen oder Faden verloren. Genau, ich denke nämlich, dass Gott tatsächlich mit uns Menschen die Gemeinde bauen will. Durch dich, durch mich, und ich finde auch, das ist der wertvollste Rohstoff, den wir hier auf der Erde haben. Nicht Stein, nicht Stahl, nicht irgendwelche Materialien, sondern Gott will mit lebendigen Steinen bauen. Eigentlich ist das Wort lebendige Steine auch irgendwie ein bisschen paradox. Denn wenn man an Steine denkt, dann denkt man eher so an Eigenschaften wie, ja, die sind hart, die sind starr, dadurch sind sie unflexibel. Vielleicht muss ich sie auch erst bearbeiten, damit ich sie überhaupt verwenden und verbauen kann. So richtig lebendig ist da eigentlich nichts dran. Und wenn man aber die Eigenschaften mal kombiniert, dann finde ich, dass lebendige Steine eigentlich richtig tolle Eigenschaften haben. Ich glaube nämlich, lebendige Steine sind flexibel, aber auch beständig, haben durchaus Durchhaltevermögen und Standkraft. Und natürlich müssen wir hier und da vielleicht auch mal bearbeitet werden oder uns anpassen. Aber das ist auch nichts Schlechtes. Und Petrus war eben der erste lebendige Stein. Man sagt auch the single stone auf Englisch, der erste Stein halt. Aber ich denke euch, oder allen ist das klar. Oh, ich glaube, ich habe das Bild vergessen. Nee? Alles gut. Genau, aber mit einem Stein, glaube ich, baut man noch kein Haus oder eine Gemeinde. Jeder, der die Botschaft von Jesus gehört hat und Gemeinde gelebt hat, ist seitdem zum lebendigen Stein und in Gottes Reich geworden. Da der Name Petrus Felsen bedeutet und eben Jesus seine Gemeinde auf einen Felsen bauen wird, scheint Christus hier beides wirklich miteinander zu verbinden. Gott benutzt Petrus vielfach bei der Gründung von Gemeindebau. Petrus war der Erste, der das Evangelium an Pfingsten verkündet hat. Davon hören wir übrigens nächste Woche was. Und Petrus war auch anwesend, als die Samariter als erstes den Heiligen Geist empfangen haben. Und er war auch der Erste, der das Evangelium zu den Heiden gebracht hat. Deshalb ist natürlich Petrus schon irgendwie der Erste, der das Fundament da gelegt hat. Und Jesus hat das gewusst und ihm genau in Caesarea Philippi gesagt. Und wenn man jetzt mit lebendigen Steinen baut, hat das halt auch viele Vorteile. Es gibt, sag ich mal, Momente, da fallen Steine weg, aber dann kommen andere dazu. Und anders als in Caesarea Philippi, wo heute eben von diesen Tempelanlagen, von diesen Kultstätten nur noch Ruinen übrig sind, baut Gott eben heute noch seine Gemeinde. Er hat nicht aufgebaut zu bauen. Und ich fand auch irgendwie an diesem Ort das Wasser, was da überall rumgesprudelt ist, auch so ein total spannendes und cooles Bild. Ich habe mir einfach vorgestellt, das ganze Wasser, was da gesprudelt ist, das ist Gottes Wort. Und das hat sich unaufhaltsam irgendwie da seinen Weg gebahnt, hat sich ausgebreitet, ist ins Land gezogen, wie wir das halt hier auf dem Bauplan auch sehen. Und hat sich einfach seinen Weg gebahnt und ist in die Welt hinausgegangen. Und das finde ich so großartig. Und jetzt ist natürlich die Frage an uns alle, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich finde, Petrus drückt die Wahrheit in 1. Petrus 2, Vers 4 aus, als er sich an die Gläubigen wendet, die in der alten Welt eben zerstreut waren. Dazu habe ich euch auch den Text mitgebracht. Petrus sagt nämlich, kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Für mich steht fest, ich kann, wie Petrus, ein lebendiger Stein in Gottes Gemeinde oder in seinem Tempel werden. Und du kannst das eben auch. Auch du kannst eben ein lebendiger Stein sein. Und dementsprechend, das ist das Baumaterial, das sehen wir hier nochmal. Und ich finde, das lässt sich auch einfach bildlich schön zusammenfassen am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben, aber gemeinsam mit ihm bauen wir eben seine Gemeinde und schaffen es eben wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier auch mit flammenden Herzen und rufst Halleluja. Genau so ist es. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade hier aber auch und seid ein bisschen erschlagen und denkt so, Petrus? Ich wie Petrus? Das glaube ich irgendwie nicht. Weil Petrus, der hat so krasse Sachen mit Jesus erlebt und Gemeinde gebaut. Ich werde doch nie wie Petrus. Manchmal, finde ich, kann das einen ganz schön unter Druck setzen. Und wenn man sich mit anderen, ich sag mal, messen möchte, dann tut es das auch einfach zwangsläufig. Aber worum geht es Jesus eigentlich? Ich glaube, Jesus reicht dein Ja dazu, ein lebendiger Stein zu sein. Denn in Gottes Bauplan ist für jeden in seinem Tempel ein ganz besonderer, wichtiger Platz schon vorbestimmt. Und manchmal sehen wir gar nicht, dass wir vielleicht schon an der richtigen Stelle sind oder wir ahnen auch nicht, was Gott vielleicht noch mit uns vorhat. Und auch Petrus hat sicher an dem Tag, als Jesus ihn zu diesem Ort geschleppt hat, noch nicht geahnt, was alles noch kommen würde. Den Jüngern war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal klar, dass Jesus bald sterben würde und dass sie quasi diejenigen sind, die für ihn weiterbauen müssen. Es gibt ein Zitat, man sagt, es könnte von Petrus sein, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, da sagt er, ich kann nicht viel geben, aber das Wenige gebe ich. Und selbst wenn es nicht von Petrus ist, ich finde es absolut passend hier. Gott baut nicht ohne Grund mit lebendigen Steinen. Normale Steine sind starr, können gegebenenfalls behauen werden, um an die passende Stelle gesetzt zu werden. Und im Rahmen der physikalischen Grundsätze haben wir Menschen auch gelernt, damit enorme Bauwerke zu bauen. Tolle Sache. Aber auch Bauwerke, die lange Bestand haben können, haben halt irgendwo ihre Grenzen. Gott will aber, dass wir die Möglichkeit besitzen, uns zu verändern. Raus aus der starren Form. Ich meine, hätte einer von euch Lust, irgendwo total unbeweglich starr in so einem Raum eingefetzt zu sein, ich darf mich nicht bewegen, weil wenn ich mich bewege, dann fallen gleich alle anderen um. Ich glaube, das ist nicht die Freiheit, die Jesus so für uns vorgesehen hat, wenn es um lebendige Steine geht. Denn Gott lässt uns diesen Freiraum. Und ich denke, wenn wir den Freiraum nutzen, um mit ihm zu wachsen und uns auch durch ihn verändern lassen, dann bekommt mein Leben eine Substanz, eine Festigkeit, eine Tiefe und ich kann andere irgendwo dann auch wiederum tragen. Und deshalb möchte ich ja uns allen einfach Mut machen heute und möchte euch einfach zusprechen, Gott will dich. Gott kennt dich, er wird dich nicht überfordern. Du bist genug, du hast Talent. Und Gott hat jeden Menschen begabt. Gott arbeitet mit uns und an uns. Und manche Gaben musst du vielleicht erst noch lernen, entwickeln und Erfahrung sammeln. Das ist normal. Und auch Mitarbeit hat seine eigene Zeit. Zum Beispiel kann auch in kurzer Zeit ganz viel bewegt werden. Da müssen wir nur mal auf Jesus eigenes Leben schauen, was der alles in so kurzer Zeit bewirkt hat. Oder mir fällt auch Philipp Mickenbecker ein, der im Grunde mit seiner Erkrankung an Krebs nochmal so richtig Gas gegeben hat. Und es gibt auch einfach Zeiten, da bist du vielleicht gerade einfach mit anderen Dingen beschäftigt, die auch wichtig sind. Es ist auch mal okay zu pausieren. Auch das ist völlig okay für Gott. Und jede Aufgabe ist vor allen Dingen gleich wertvoll. Manchmal gibt es Dienste, die sind so plakativ, dass man dazu neigt, ihnen mehr Beachtung oder auch mehr Wert zu schenken. Aber im Grunde hat Gott einen ganz anderen Maßstab. Denn Gott guckt immer bei der Mitarbeit unser Herz an. Und sei die Aufgabe noch so klein, die wir machen, wenn wir sie aus vollem Herzen tun, Gott ist das genug, mehr als genug. Und ja, deshalb möchte ich euch ermutigen, euer Leben als lebendiger Stein wahrzunehmen. Gott kann mit jedem, dessen Herz dazu bereit ist, Gemeinde bauen, sein Reich bauen. Du musst nichts dafür mitbringen. Gott gibt dir alles, was du dazu brauchst. Und er arbeitet mit dir. Alles, was er braucht, ja, ist unser Ja dazu, dein Ja. Und wir wollen jetzt, deshalb kommt der Lobpreisteil tatsächlich jetzt, wir wollen gleich eben eine Zeit haben des Lobpreises und eben ein paar Lieder singen. Und ich habe etwas mitgebracht. Wenn du gleich sagst, ich möchte das irgendwie so ein bisschen symbolisch festmachen, ich bin ein lebendiger Stein und ich möchte das auch sein, dann habt ihr gleich die Möglichkeit, während des Lobpreisteils, wir stellen hier gleich einen kleinen Tisch auf und zeige euch das mal. Ich habe hier, ich hoffe es hält, ich habe euch hier aus Duplo ein Kreuz mitgebracht und auch noch weitere Duplo-Steine mitgebracht. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr euch gleich einen Duplo-Stein nehmen und den einfach mit auf das Kreuz setzen. Einfach als Symbol, ich möchte Gemeinde bauen, ich möchte Teil von Gottes Gemeinde sein und ich bin ein lebendiger Stein. Ich weiß, wir sind Ostwestfalen, es ist okay, wenn ihr es nicht machen wollt, aber ich freue mich auch, wenn ihr es tut. Genau, dementsprechend, ich bin froh, ein lebendiger Stein zu sein. Ich hoffe, ihr habt auch Lust darauf. In diesem Sinne, preist den Herrn, Amen. Und ich wünsche uns eine gute Lobpreiszeit.